Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 395.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Moritz Behrendt. Guten Tag. Wenn in Santiago de Chile ab heute die Staats- und Regierungschefs der EU und der Staaten Lateinamerikas und der Karibik zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen, dann stehen die Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist nach Santiago de Chile gereist. Begleitet wurde sie von einer Wirtschaftsdelegation. Martin Bohne.
Der erste Punkt auf der Agenda der Bundeskanzlerin: ein Gespräch mit dem chilenischen Präsidenten Piñera. Mit Wachstumsraten von 5% ist Chile zu einem begehrten Wirtschaftspartner geworden, der zudem über umfangreiche Rohstoffvorkommen, vor allem Kupfer, verfügt. Das greifbare Ergebnis dieses ersten Besuchs der Bundeskanzlerin in Santiago ist denn auch der Abschluss eines Rohstoffabkommens. Deutsche Technik soll verstärkt beim Abbau der Bodenschätze zum Einsatz kommen. Handel und Investitionen sind denn auch das Hauptthema des am frühen Abend beginnenden Gipfels zwischen der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten und der EU. Die Boomstaaten jenseits des Atlantiks sind für die krisengeschüttelten Euro-Staaten zu einer Art Rettungsanker geworden. Daher hat sich auch gut die Hälfte der EU-Regierungschefs auf den weiten Weg nach Santiago gemacht. Das konkrete Ziel der Europäer ist es, für mehr Investitionssicherheit zu sorgen.
Deutschlandrundfahrt.
Wir sind ja eigentlich ein fahrendes Volk, wir Musiker. Und das macht den Beruf auch spannend, eigentlich eben, weil man immer wieder mit neuen Menschen zu tun hat und neuen Orten. Und das mag ich auch sehr an dem Beruf.
Eine Wanderoper zieht durch Brandenburg. Sie zieht von Ort zu Ort, durch die Wälder des Barnim, an den Kanälen der Spree entlang. Sie spielt heute da, wo die Gurken wachsen. Morgen in einer alten Fabrik, übermorgen in einer Turnhalle. An einem Freitagmorgen in Eberswalde. An einem frühen Morgen, jedenfalls für einen Opernsänger, der normalerweise erst abends auf der Bühne steht. Es ist 9 Uhr. Während sich das Ensemble der Wanderoper in den Garderobengängen einsingt, umzieht und in der Maske schminken lässt, legt die Kostümbildnerin Elke Eckert-Schrem letzte Hand an. An die Gewänder für Mozarts Zauberflöte, die heute auf dem Programm steht.
Ich muss was kleben. Da ist was kaputt gegangen.
Das ist die Königin. Die ist, soll ja auch doch eine Erscheinung sein.
Und da haben wir diese Kotrone verpasst.
Die ist, hier löst sie sich ein bisschen ab.
Elke Eckert-Schrem, die Frau des Wanderopernchefs Arnold Schrem, klebt hier noch rasch das abenteuerlich hohe Schuhwerk der Königin der Nacht, bügelt dort noch schnell Hemd und Hose für deren männliche Gegenspieler. Und hängt sie dann einsatzbereit hin. Für den schnellen Kleiderwechsel.
Hier habe ich ja nun schon 4 Rollen, 5, 6, 7, 8. Also es waren mindestens 25, wenn nicht sogar mehr Kostüme. Weil die Herren sind ja auch noch. Und da gibt es ja auch mehrere Rollen. Wir haben den Monossatos, wir haben den Sarastro, wir haben den Papageno und wir haben den Prinzen Tamino. Und zwei von den Sängern haben auch mehrere Rollen. Also gerade der den Sarastro macht, der muss auch den Blinden spielen. Und der ist auch nachher einer von den Geharnischten. Die spielen noch eine ganz große Rolle. Und das sind dann so schnelle Wechsel, die muss ich denken, dass das mit einfacher Veränderung, Kostümveränderung realisierbar ist, ne? Und die trotzdem nicht wiedererkennbar sind. Also.
Draußen auf der Bühne machen sich einige der Sänger derweil mit dem heutigen Auftrittsort vertraut. Denn das ist es, was die Wanderoper ausmacht. An jedem Ort, durch den sie zieht, sind die Bedingungen anders. In Eberswalde etwa ist eine alte Hufeisenfabrik das Ambiente für Mozarts Zauberoper. Gewöhnungsbedürftig, findet auch Arnold Schrem, der Chef der Wanderoper.
Also ich war erst ein bisschen konsterniert und habe dann aber gefunden, dass sich der Raum eigentlich gut eignet. Es passen viele Kinder rein, er ist akustisch relativ günstig. Und wir sind ja dazu angetreten, nicht immer auf die geeignetsten oder schönsten Bedingungen zu treffen, sondern in die Nähe der Schüler zu kommen.
Mit seinen offen unter der Decke verstrebten Eisenträgern ist das alte Gebäude zwar sicher imposant, wirkt aber dennoch wenig einladend, groß und kühl wie es ist. Die heute als Stadthalle genutzte ehemalige Hufeisenfabrik steht neben den historischen Hallen eines Walzwerkes im sogenannten Familiengarten. Hier am Finokanal, wo einst das eiserne Herz Eberswaldes schlug, hat man im Rahmen der Landesgartenschau 2002 einen kleinen Stadtpark angelegt. Einen Freizeitpark, der etwas künstlich wirkt, in dieser von der metallverarbeitenden Industrie geprägten Stadt, mitten in den Wäldern des Barnim gelegen. In der brandenburgischen Provinz, dem Spielfeld der Wanderoper. Jenseits der von Berlinern auf Sommerfrische gut besuchten Festivals macht nur noch Cottbus-Oper in Brandenburg. Und eben die Wanderoper. Doch auch wenn der Berliner Schremm bei seinen Musikfreunden in der Stadt durchweg auf Begeisterung stößt mit seiner Mission, die rund 140 Eberswalder Schüler, die sich an diesem Vormittag in der Hufeisenfabrik versammelt haben, sind nicht so leicht zu überzeugen. Bei den berühmten Arien der Königin der Nacht etwa wird es unruhig. Die Schüler, die meist um die 11, 12 Jahre alt sind, merken nämlich sehr schnell, dass dieser hohe Gesang vom Band kommt, weil sich die Wanderoper eine solche Sopranistin einfach nicht leisten kann.
Wer das singen kann, der ist nicht bei uns.
Dafür hat die Wanderoper aber andere, durchaus beeindruckende Stimmen. Etwa Nora Lendner. Die junge Sopranistin hat schon einige Nachwuchspreise bekommen und singt hier die Pamina. Hell, mit natürlichem Timbre und hörbar viel Lust an der Oper. Auch an Tagen wie diesen, an denen das Publikum nicht ganz so begeistert ist.
Das war super schwierig, weil das sind dann Kinder so im Pubertätsalter. Die können mit Liebe, gerade bei Zauberflöte, mit Liebe und Emotionen und so, das finden die alles so ein bisschen komisch und auch kam da so ein gewisses Schamgefühl. Und dann entsteht eine unglaubliche, unangenehme Stimmung für die. Und deswegen können die damit nicht umgehen, dann wird es laut und unruhig.
So tritt das Ensemble der Wanderoper nach der Aufführung mit gemischten Gefühlen die Heimfahrt an. Gemischt und etwas gedämpft vielleicht. Denn eigentlich hätte man am Folgeabend nochmal spielen sollen in Eberswalde. Aber es wurden nicht viel mehr als 10 Karten verkauft und die Vorstellung wurde abgesagt. Mike Töter, der Bass.
Ja, das ist nun, weiß man nicht, woran es liegt, an wem es liegt, ob es nun an der Werbung liegt, ob das nicht publik genug gemacht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, oder ich hoffe es mir nicht vorzustellen, dass das Eberswalder Publikum so kulturdesinteressiert ist. Also ich schieb's mal auf die Werbung. Leute, die es interessiert, die würden auch Samstag 19 Uhr herkommen. Wann denn sonst? Mittwoch? Also Wochenende ist Wochenende, da ist Zeit für Kultur.
Aber wollen wir uns mal nichts vormachen. Scheinbar ist das, was in Berlin stattfindet, bei den Leuten immer noch irgendwo höher angesiedelt, selbst wenn wir hier was sehr, sehr Gutes haben.
Der Ausfall der Vorstellung löst heftige Diskussionen aus über das Kulturverständnis der Eberswalder. Die Oper jedenfalls hat es hier schwer. Früher, zu DDR-Zeiten, da setzte man sich schon mal in die bereitgestellten Busse und fuhr nach Berlin, in die Staatsoper, die Komische Oper. Ohne diesen Service verlor die Oper nach der Wende für viele jeglichen Reiz. Und ihre Liebhaber wollen keine kleine Wander, sondern richtige Oper, mit allem, was dazugehört. Ein festliches Haus, ein großes Orchester, große Stimmen. In einer Mehrzweckhalle, am Rande von Lübben. Südöstlich von Berlin, mitten im Spreewald gelegen, berühmt für seine Kanäle und Gewürzgurken. Eigentlich ein reizvoller Ort, um Hänsel und Gretel zu spielen. Die Oper von Engelbert Humperdinck, die heute auf dem Programm steht. Christiane Mikuleit und Ulf-Dirk Mädler sind dabei, seit die Wanderoper im Herbst 2011 in Bad Freienwalde mit der Hänsel- und Gretel-Inszenierung ihre Gründungspremiere feierte. Ein Engagement mit Abenteuerfaktor.
Das stimmt, also in einer Turnhalle zu singen, hat man selten das Vergnügen. Also jetzt mit der Wanderoper kommt man wirklich auf Bühnen, die man noch nicht gesehen hatte. Es ist einerseits ganz spannend, andererseits ist es halt für das Publikum, das wir hier ansprechen, wichtig. Und ich denke, es ist Nachwuchsarbeit. Wir brauchen das Publikum in 10, 20 Jahren noch und das ist der Grundstein, den man dafür legt.
Richtig, und ich finde auch wichtig, dass die mal mitbekommen, wie es ist, wenn die Leute richtig singen, eben ohne Verstärkung. Und das ist für die Kinder oft erstmal ganz komisch, warum schreien die Leute da auf der Bühne so? Aber wenn sie das dann kennen, dann ist das irgendwie ganz aufregend. weil die auch merken, wir sind mit Leib und Seele dabei.
Doch bei allem Enthusiasmus fürs künftige Publikum geht es ganz konkret natürlich auch um die eigene Zukunft. Denn Schrems Notprogramm für die Region bedeutet für seine Sänger zunächst mal ein Engagement, das viele gut brauchen können in einer Zeit, in der die Konkurrenz immer größer wird. Viele gelangen über die Künstlervermittlung des Arbeitsamtes zur Wanderoper, andere über die Opernwerkstatt, von Schrems Verein mit Unterstützung der Agentur für Arbeit gegründet. Für manch ältere Sänger ist es der Weg zurück zur Bühne. Für die Jungen ist Schrems Projekt ein gutes Experimentierfeld. Etwa für Caroline Löffler, die in Lübben ihr Debüt als Hänsel in der Wanderoper-Inszenierung gibt.
Ja, genau. Ich bin auch schon etwas aufgeregt. Herr Schrem ist auf mich aufmerksam geworden. Ich habe dieses Jahr in der Kammeroper Schloss Rheinsberg gespielt und da hat mich Herr Schrem gesehen und angesprochen und ich hatte von der Wanderoper schon gehört und war natürlich gleich total begeistert, weil die Rolle des Hänsel natürlich für ein Mezzosopran ein absolutes Sahnestück ist. Und eben jetzt hier auch für Schüler zu spielen, ist natürlich für mich sehr reizvoll, auch insbesondere, weil es eben jetzt auch nicht die großen Häuser sind, wo dann eben schon die schwierigen Kritiker drin sitzen etc.
Hier in Lübben sitzen stattdessen 450 Kinder in der Vorstellung. 450 weitere Karten sind für die Vorstellung am kommenden Vormittag angemeldet. Viele der Schüler kommen aus der Grundschule Lübben, andere aus Nachbardörfern, bis zu 30 Kilometern entfernt. Wenn das Licht im Saal ausgeht, die Musik beginnt, sitzen alle. Zwar nicht ganz still, aber neugierig. Bis zum Schluss.
Ich bin gestern so denkt, dass sie so eine kräftige Stimme haben.
Ein voller Erfolg also. Was vor allem bei Anke Pommerening für Erleichterung sorgt. Schließlich war sie es, die Direktorin der zweiten Grundschule in Lübben, die Schrem und sein Ensemble in den Spreewald holte. Und das, obwohl sie noch keinen Ton von der Wanderoper gehört hatte, als sie im Januar letzten Jahres engagierte. Und auch sonst keine ausgewiesene Kennerin ist.
Ich persönlich hatte als Kind nie Berührung zu einer Oper. Und ich habe also auch selber noch nie eine Oper besucht. Also in einer Staatsoper oder einer komischen Oper. Aber wer mich kennt, weiß, dass also ein Wunsch von mir ist, die Semperoper zu besuchen in Dresden. Und den Wunsch werde ich mir sicherlich irgendwann erfüllen oder erfüllen lassen.
Aufgrund der großen Nachfrage, neben den zwei ausverkauften Schülervorstellungen noch eine Familienvorstellung anzubieten, auf die Idee ist allerdings in Lübben keiner gekommen. Obwohl man schon positive Erfahrungen mit Schrems musikalischem Tourneetheater gemacht hatte. Im letzten Juni nämlich war die Wanderoper im Ehrenhof des Landratsamtes zu Gast. Doch das war eben im Sommer, als wie jedes Jahr Scharen von Touristen in den 14.000 Einwohnerort Lübben strömten und sich über die Kanäle des Spreewaldes schippern ließen.
Ja, ich glaube, der Tourismus, dieses Kahnfahren steht hier an erster Stelle. Aber eine Stadt lebt ja auch von den Bürgern, die hier sind und nicht nur von Touristen.
Neuenhagen bei Berlin. Die nächste Station auf der Tour der Wanderoper. 25 S-Bahn-Minuten nur sind es von hier bis zum Alex in Berlin-Mitte. Neuenhagen ist ein typischer Berliner Vorort, so wie sich diese nach der Wende entwickelt haben. Mit einer gut bürgerlichen Klientel, die Citynähe und Beschaulichkeit schätzt. Ohne Dorfplatz, ohne Dorfkirche. Dafür mit gepflegten Eigenheimen an waldigen Sträßchen und mit einem Bürgerhaus. Ein von außen modern zweckmäßiger Bau, direkt hinter der S-Bahn-Schranke gelegen.
Das Haus ist ja auch erst im Juni 2011 eröffnet worden. Die Möglichkeiten sind sehr gut hier in unserem Haus. Wir haben eine große Bühne, wir haben Theaterveranstaltungen schon gehabt, Musical, Kabarett. Natürlich die Kammerkonzerte sind seit September 2011 hier zu Hause. Wir haben wunderbare Bedingungen. Akustisch, es muss nichts verstärkt werden. Auch fürs Theater muss das Haus auch nicht technisch verstärkt werden, kann man natürlich, aber es ist erstmal nicht nötig.
Sagt Regina Süßmuth. Hier im von ihr geleiteten Bürgerhaus stellt die einstige Orchestermusikerin ein anspruchsvolles Programm zusammen. Und wer dachte, dass die Neuenhagener bei Berlin wohnen, aber in Berlin Kultur genießen, der täuscht sich.
Unsere Abonnenten zum Beispiel kommen natürlich zum größten Teil aus Neuenhagen. Aber ich habe letztes Jahr mal eine Statistik gemacht. Hoppegarten war eine sehr große Anzahl. Aus Berlin kommen viele aus dem Bereich hier Mahlsdorf, Hellersdorf, Ahrensfelde. Also das Einzugsgebiet ist sehr groß.
Kein Wunder, dass die erste Vorstellung der Wanderoper gleich ausverkauft war, sodass man noch eine zweite am selben Tag um 14 Uhr ansetzen konnte. Ein langer Tag also für das Ensemble von Arnold Schrem. Aber ein Tag, der eigentlich beste Voraussetzungen bietet, nämlich Oper vor einem offensichtlich interessierten Publikum in einem Haus zu spielen, das von seinen akustischen Bedingungen zumindest nicht allzu weit weg ist vom klassischen Musiktheater. Doch Arnold Schrem ist alles andere als entspannt an diesem Freitagmorgen. Gretel ist krank. Nora Lendner hat er es erwischt mit einer heftigen Erkältung. Und binnen kürzester Zeit musste Ersatz gefunden werden.
Also ich wurde am Dienstag angerufen, ob ich die Gretel übernehmen kann jetzt am Freitag, und meinte, ja, ich habe halt die Partie schon oft gesungen. Also es ging dann erst, Mittwoch hatte ich noch ein Konzert, und dann ging es wirklich erst, ja, 18, 19 Uhr zu Hause die DVD mir angesehen und fleißig mit der DVD szenisch geübt und gesungen. Ja, und die Nachbarn ein bisschen genervt.
Die junge Sopranistin Esther Pusak gibt sich professionell und ist es später auch auf der Bühne. Ist doch besser so. Denn schon bei der ersten Vorstellung um 10 Uhr sitzen kritische Kenner im Publikum. Etwa der 11-jährige Max, der schon 3 Opern gesehen hat, darunter die Zauberflöte.
Ja, es ist ganz lustig. Also manchmal ist es recht langweilig, finde ich jetzt. Manchmal kann man lachen, aber also gegen die Zauberflöte ist es nicht. Also ich verstehe überhaupt nichts.
Ein Problem, mit dem der Sechstklässler nicht allein steht. Hilft sich doch auch das Publikum in den großen Häusern mit heute üblichen Übertiteln über Verständnisschwierigkeiten hinweg. Bei der Wanderoper kommt erschwerend hinzu, dass man eben nicht in richtigen Opernhäusern spielt.
Das Problem ist eigentlich das Verhältnis des Orchesters zu den Sängern. Sehen Sie mal, wir sitzen immer vor der Bühne. Normalerweise sitzt ein Orchester im Graben oder irgendwie hinter den Sängern, nicht? Also wir sitzen eigentlich vor den Sängern. Und irgendwann kann man nicht leiser spielen.
Sagt Bernd Wefelmeier. Der langjährige Chefdirigent des Filmorchesters Babelsberg ist seit dem Start der Wanderoper 2011 dabei. Bei der zweiten Vorstellung gelingt es ihnen sogar, ihre Lautstärke noch besser an die Sänger anzupassen. Und auch die kurzfristig eingesprungene Gretel findet sich zurecht. Trotzdem ist die Stimmung hinter der Bühne auch jetzt merklich angespannt. Denn im Publikum sitzen nicht nur Familien, sondern auch Kenner. Etwa Constanze Sander, Generalsekretärin des Landesmusikrates Brandenburg, die zur Pause noch nicht ganz überzeugt ist.
Grundsätzlich denke ich, ist es eine gute, wunderbare Sache, aber man sollte noch ein paar Punkte bedenken.
Eberhard Büchner, einst Tenor an der Berliner Staatsoper, ist dagegen hin und weg.
Das ist eine ganz vergnügliche und lustige Sache, was hier passiert. Ja, und ich staune über die jungen Kolleginnen und Kollegen. Die singen sehr sauber. Die singen sehr engagiert, sie spielen auch sehr engagiert. Ist wunderbar. Und was ich ganz besonders angenehm finde, ist, was Bernd Wefelmeier macht mit seinem Orchester. Es ist alles sehr durchsichtig, also es gefällt mir ausgenommen gut.
Seit 1970 lebt Büchner in Neuenhagen, ist früher, wie so viele andere, von der Gartenstadt jeden Tag nach Berlin zur Arbeit gefahren, zum Singen. Nach der Wende war der Tenor an der Staatsoper immer weniger gefragt. So trat der heute 73-Jährige als Konzertsänger auf. Fürstenwalde, die nächste Station der Wanderoper. Eingebettet ins Urstromtal, durch das sich einst die Schmelzwasser der Eiszeitgletscher ihren Weg von den alten Gebirgen in Nordeuropa in Richtung Süden bahnten, liegt die Silhouette der 30.000 Einwohnerstadt vor einem. Mit dem Dom des einstigen Bischofssitzes, Fabrikschloten, Plattenbauriegeln. Die Stadt, in einer reizvollen Landschaft gelegen, ist sichtlich industriell geprägt. Auch die Spielstätte der Wanderoper in Fürstenwalde, die Kulturfabrik, war, ihrem Namen entsprechend, früher Produktionsstätte. Auf dem Areal der alten Bischofsburg, gleich neben dem alten Dom als Brauerei errichtet, war sie später eine Margarinefabrik, dann ein Großhandelslager, das allerdings mehr und mehr verfiel.
Das war eine Ruine, wo wir hier sitzen. Ich bin hier noch durchgelaufen.
Erinnert sich Peter Appitz. Er organisiert seit 2002 die Fürstenwalder Jazztage. An 4 Tagen im Oktober sucht und findet Appitz dabei eine eigene Linie zwischen Oldtime-Jazz und experimentelleren Formen. Eigene Fürstenwalder Wege zu gehen, das ist auch jenseits der Jazztage die Zielrichtung der Kulturfabrik, erklärt ihr Leiter Klaus-Peter Oehler.
Fürstenwalde ist sehr dicht Speck
Gürtel statt und man ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einer halben Stunde in Berlin-Lichtenberg und kommt dann weiter. Und es ist ja auch so, dass viele auch in Berlin arbeiten und dort natürlich auch ihre Kulturbedürfnisse. Insofern bringt es nichts, wenn man versucht, nur so eine Art, wie soll ich sagen, Lückenangebot zu machen. Nach dem Motto Oper und die großen Bands haben sie alle in Berlin und wir machen was für kleinere Zielgruppen. Sondern wir müssen dann zeigen, dass Fürstenwalde eine kulturell interessante Stadt ist. Und wer zum Beispiel so eine Band wie Seilschaft Unplugged erleben will, wird es so nur in Fürstenwalde finden. Unser Publikum begreift, dass sie hier auch Dinge sehen können, die sie nicht mal so in Berlin bekommen.
Doch gilt das auch für die Wanderoper Brandenburg? Funktioniert so etwas hier, klassische Musik, klassischer Gesang in der Kulturfabrik? Hänsel und Gretel spielen im Keller auf einer verflixt kleinen Bühne.
Genau. Hier vorne müsst ihr sehen, das ist fast kein Platz. Nicht? Das sind insgesamt tiefe 4 Meter. Ne?
Die Hexe muss höllisch aufpassen, wenn sie ihr Häuschen auf die Bühne schiebt.
Ich bin da, wo das Haus ist und helfe es von hinten zu schieben. Wichtig ist dabei vor allen Dingen, dass sie eher die Tendenz nach vorne haben als nach hinten. Denn wenn die Rollen hinten runter, ich zeig's Ihnen mal, wenn die Rollen hinten abstürzen, dann haben wir ein Problem.
Und auch für die Pianistin He Song Yang, die hier aufgrund des Platzmangels das Orchester ersetzen muss, heißt es ruhig bleiben.
Ja, und jetzt muss ich die ganze Zeit da ganz still sitzen und ja, ansonsten ich werde wahrscheinlich unterfallen.
Ebenfalls nicht so einfach ist die Sache für das Publikum. Denn nicht von jedem Platz aus hat man eine gute Sicht auf die kleine Bühne. So hocken sich Väter mit ihren Söhnen einfach vor die Bühne auf den Boden. Großmütter nutzen ihren Rollator als etwas erhöhte Sitzgelegenheit.
Ach, wir armen Leute, alle Tage so.
Es sind natürlich akustische Grenzen auch, nicht? Und sie singen, als hätten sie einen großen Opernraum vor sich. Ist für die Kleinen manchmal vielleicht schon ein bisschen schwer.
Was das Publikum angeht, ist man hier in Fürstenwalde weit entfernt von der klassischen Oper. Manchmal kommt man sich eher vor wie im Kino. Arnold Schremm.
Ich leide unter solchen Wechselfällen des Publikums sehr, aber bisher kann ich noch mit all dem leben. Ich bin ganz sicher, dass dieses Unruhige und selbst die sich zwischendurch auch mal unterhalten oder mal von mir aus aufs Handy gucken, am Ende eben doch reicher und interessierter und neugieriger weggehen, als sie kamen.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Barbara Wiegand. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2013. Manuskript und eine Online-Version der Sendung finden Sie im Internet unter dradio.de.
SWR 2 Wissen.
Hulda Pankok, Gesamtschule Düsseldorf, 12 Uhr mittags.
Als Tagesgericht haben wir heute Kassler mit Sauerkraut. Dazu gibt es entweder Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree, je nach Geschmack der Schüler.
Alexandra Hausmann, Schulleiterin.
Dann haben wir Aufläufe, Nudeln, Reis, verschiedene Gemüsesorten, auch Gemüse der Saison.
Schulessen. Ein Feature von Mirko Smiljanic.
Was immer hier ist, ist dieser Bolognese-Auflauf, den mag ich. Das ist gut. Nudeln immer, genau.
Das ist schon etwas, was wir feststellen, gerade auch in den Grundschulen, dass die Kinder häufig auch erst mal lernen müssen, was für Gemüsesorten gibt es überhaupt.
Margit Bölz, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Bonn.
Weil sie es zu Hause leider nicht mehr lernen und auch weil sie zu Hause häufig überhaupt gar keine warme Mittagsverpflegung mehr kennen. Das ist natürlich dann etwas, was die Schule jetzt zunehmend auch sozusagen mit übernehmen muss von den Eltern her.
Knapp 1000 Schülerinnen und Schüler hat die Hulda Pankok Gesamtschule im Süden Düsseldorfs. Knapp 500 nutzen täglich die Angebote der Mensa. Kinder und Jugendliche haben fast immer Hunger. Hier sollen sie nicht nur satt werden, schmecken soll es auch.
Wir kochen selber, wir haben halt eine Kippbratpfanne, wir haben 2 Konvektormaten, einen Herd und 2 große Kessel, wo wir dann halt Nudeln, Reis und auch Suppen kochen können.
Keine Tiefkühlkost, sagt Elke Gerhards, Leiterin der Schulmensa, keine warm angelieferten Speisen.
Wir liegen jetzt bei ca. 480 Essen am Tag und mehr können wir nicht leisten, weil die Küche da zu klein für ist. Da bräuchten wir andere Geräte, modernere Geräte, dann könnten wir auch noch mehr Schüler versorgen.
Besser essen, besser lernen. Ohne eine gute Verpflegung keine gute Ganztagsschule. Und weil ganztägige Betreuung bundesweit auf dem Vormarsch ist, rückt das Thema Mittagsverpflegung immer mehr in den Mittelpunkt. Die meisten Ganztagsschulen hat Sachsen. 96 von 100 Schulen betreuen die Kinder dort auch nachmittags. Die wenigsten gibt es in Sachsen-Anhalt mit etwa 24 von 100 Schulen. Ulrike Ahrens-Azevedo, Professorin für Ernährungswissenschaften an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.
Man muss sich überlegen, wie man eben die Mittagspause möglichst sinnvoll eben einbezieht, damit die Schüler also sowohl genügend Zeit zum Essen haben, als aber eben dann auch noch zur Entspannung oder vielleicht zur Bewegung.
Laut Robert-Koch-Institut in Berlin sind 15% der 3- bis 17-Jährigen übergewichtig.
Lebensraum Schule heißt, dass wir natürlich die Schule auch so ein bisschen als etwas betrachten, wo ich nicht nur lernen kann, also nicht nur Mathematik, Deutsch und die verschiedenen Fremdsprachen, sondern auch etwas lernen kann über Esskultur, Sozialverhalten und Ähnliches.
Dr. Margit Bölz, Leiterin des Referats Gemeinschaftsverpflegung und Qualitätssicherung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE. Wie aber sieht eine gute Mittagsverpflegung aus?
Wenn man sich das anschaut, dann ist relativ klar, dass das Mittagessen zum einen mal circa 25% der Tagesenergie liefern soll. Das dann im Grundsatz, und das ist so ein wichtiger Punkt, mindestens Gemüse mitgeliefert wird oder eben Salat, dass wir immer eine Kohlenhydratkomponente haben in Form von Naturreis beispielsweise oder auch Kartoffeln oder Nudeln, dass dann geschaut wird, dass nur zweimal in der Woche, wenn 5 Tage beispielsweise das Essen, das Mittagessen vorhanden ist, zweimal in der Woche Fleisch produziert wird und an anderen Tagen eben auch eine entsprechende vegetarische Alternative vorhanden ist.
Angeliefertes Essen ist kostengünstiger, allerdings muss man bei der Qualität Abstriche machen. Frisch gekochtes ist ernährungsphysiologisch gesünder und schmeckt besser.
Wir haben in der Bundesrepublik geschaut, über alle Schulen etwa nur 23%, in denen vor Ort gekocht wird. Allein das zeigt, dass diese Ausstattung, also mit einer voll funktionsfähigen Großküche im Hintergrund und eben mit dem entsprechenden Personal, die große Ausnahme ist. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass im überwiegenden Teil der Schulen eben die Speisen warm angeliefert werden und wir vor Ort eigentlich nur noch eine Ausgabeküche haben, wo also nichts anderes passiert, als dass man eben dann die Mahlzeiten portioniert auf Teller, vielleicht noch Desserts vor Ort herstellt oder den einen oder anderen Salat. Aber im Wesentlichen wird das aus Zentralküchen angeliefert.
Zwischen 3 und 4 Euro zahlen die Eltern für ein Gericht inklusive Dessert.
Wir haben gar keine Tellergerichte mehr. Wir haben ausschließlich Buffet, Salatbuffet und auch alles andere gibt es an Buffets, weil die Kinder, wenn sie auswählen dürfen und wirklich das wählen dürfen, was ihnen schmeckt, sehr viel lieber in die Mensa kommen und essen. Und die sind in ihrer Wahl gar nicht so unvernünftig. Die nehmen auch Salat.
Also meistens Nudeln, aber ab und zu nehme ich auch mal Gemüse. Und wir haben ja hier eine große Salattheke, dann nehme ich auch oft Salat. Ja, das Essen hier ist lecker. Am Mittwoch ist Pommes-Tag, da kann man auch da ein Bütchen Pommes kaufen. Aber hier kann man auch Pommes essen. Also.
Aber nur einmal pro Woche. Köln, Schiller-Gymnasium, kurz nach 12.
Also ich mag den Reis sehr gerne mit den verschiedenen Soßen, die es hier gibt. Ich den Nachtisch. Heute gibt es Blumenkohl, glaube ich, mit Kartoffeln und Reis mit einer Soße und Nudeln. Und ja.
Also ich finde das auch sehr lecker hier. Also ich mag am liebsten Nudeln mit Soßen, also mit Soße und ja. Und die Joghurt sind auch immer sehr lecker. Es ist viel Auswahl.
Ja, also es schmeckt ganz gut. Am liebsten mag ich so Reis mit Puten geschnetzelten.
Und auf die zugegebenermaßen indiskrete Frage, wo es denn besser schmeckt, zu Hause oder in der Schule, antwortet dieses Mädchen.
Hier ist es besser, weil zu Hause esse ich nicht so wirklich warm und hier ist es besser.
Wir haben Milliarden von Gesundheitskosten, auch die ernährungsmitbedingt sind. Und wenn wir natürlich jetzt schon relativ früh anfangen, unseren Kindern beizubringen, wie sollte eine ausgewogene Ernährung aussehen und dort eben Ernährung und Bewegung natürlich denen auch beibringen, könnte man natürlich da einiges machen.
Vorausgesetzt, mehr Schülerinnen und Schüler nutzen die Mensa-Angebote. 2 Millionen Kinder und Jugendliche werden zurzeit in Ganztagsschulen betreut. Regelmäßig essen geht nur ein Viertel. Wie viel darf ein Schulessen kosten?
Wenn ich immer darauf achte, nur das Günstigste einzusetzen, dann kann ich eben Gefahr laufen, dass ich eben nicht so qualitativ hochwertiges Lebensmittel habe.
Wir haben ja auch für das Land Berlin eine entsprechende Untersuchung gemacht in Bezug auf die Kosten und dabei festgestellt, dass sich das mit 2 Euro in keiner Weise realisieren lässt. Selbst bei den positiven Bedingungen von Berlin, das heißt dort, wo Zentralküchen sind, die 10.000, manchmal 15.000 Essen produzieren, kommt ein Kostenfaktor heraus, der bei 3 Euro, 3,20 Euro liegt.
Wenn Johann Lafers Kritik erhört wird, sinkt der Betrag ohnehin.
Es kann doch nicht sein, dass wir heute bei Tiernahrung, bei Kondome und bei sonstigen Dingen 7% Mehrwertsteuer haben und wir haben bei Schulessen 19%. Man muss sich mal überlegen, die Unverschämtheit ist, wir müssen ja von 4 Euro müssen wir fast 80 Cent abführen an das Finanzamt bei Schulessen. Also ich kann es nicht verstehen, dass zuckerhaltige Getränke heute 7% sind und wir müssen davon hier 19% abführen.
Schüler lernen hierbei tatsächlich, was gutes Essen bedeutet und dass gutes Essen machbar ist. Dass man auch mit Genuss gesund leben kann.
Weitere Informationen erhalten Sie wie immer auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. Dort finden Sie auch das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast.